Guten Morgen. Konntet ihr schlafen? Wer hat denn geträumt heute Nacht? War es etwas, das mit dem zu tun hatte, was passiert ist gestern Abend? Okay. So, jetzt im Lobpreis. Ach, ich sage es euch. Es ist so wunderbar, ihm zu gehören. Wir haben echt alles, was wir zum Leben brauchen. Wenn Jesus unser Geliebter ist und wir seine Geliebte, seine Braut, auch die Männer, weil wir Frauen sind auch die Brüder, nach dem Wort Gottes, da könnten wir uns ja auch ausklammern und denken, okay, ich bin eine Frau, nicht für mich. Wir machen das nicht, wir Frauen, gell? Aber die Männer machen es, wenn es um die Braut geht. Habe ich schon viele gehört, da kann ich nichts damit anfangen. Das ist so etwas, ja, da passe ich nicht hinein. Das ist so eine Lüge, weil die Gemeinde ist seine Braut. Und sonst wären nur in der Gemeinde nur Frauen und vielleicht noch Kinder, die haben es da auch leicht. Und keine Männer. Aber jeder Einzelne ist es eben auch. Wenn ich sage, die Gemeinde ist die Braut Christi, kann ich mich ausklammern. Ich kann dann sagen, okay, ich gehöre zur Gemeinde, aber dann ist es so etwas, ja, Thematisches. Es ist ein Thema in der Gemeinde, oder? Und ich bin jetzt halt gerade nicht in diesem Thema. Es ist so existenziell wichtig für uns, dass wir wissen, unser König, Jesus, wird wiederkommen. Er wird nicht kommen, um die Verlorenen zu retten. Sondern, wozu wird er wiederkommen? Was wird er tun, wenn er wiederkommt? Seine Braut heiraten? Okay, also sind wir in Hochzeitsvorbereitungen. Und die sind so voll im Gang, weltweit. Sind wir da mittendrin und bereiten wir die Hochzeit für unseren König vor, um eben diese reine, heilige Braut zu sein. In der Offenbarung steht, die Braut hat sich bereitet. Hat jeder Einzelne von uns sich vorbereitet für die Hochzeit? Sind wir bereit, wenn Jesus heute kommt? Ist unser Herz rein und heilig? Ist da alle Bitterkeit draußen? Jede Lüge des Feindes draußen? Leben wir in diesem Glücklichsein einer Braut, in dieser unglaublichen Liebe und Leidenschaft? Oder überleben wir recht und schlecht? Heute besser, morgen schlechter? So, diese Prüfung ist ganz einfach. Bin ich glücklich? Ist eigentlich gar nicht schwer, sich zu prüfen. Ist Jesus meine Liebe und Leidenschaft? Nummer eins, erste Liebe, nicht unter ferner liefen, so eine Rettungsaktion, wenn es mir schlecht geht. Wo stehen wir? Wir müssen da echt unseren Standort bestimmen. Wenn so, ja, diese erste Liebe, dieses Feuer seiner Liebe, diese Leidenschaft für Jesus nicht mehr da ist, dann sollte das eigentlich zuerst passieren. Weil alles andere sonst schwer ist. Ich weiß, wovon ich rede. Alles ist sonst wie so ein auf die Zähne beißen, okay. Da gehe ich halt auch noch durch. Was sein muss, muss sein. Okay, machen wir jetzt halt Wurzelbehandlung. Irgendeine bittere Wurzel ist wahrscheinlich in mir. okay, ich bin bereit, die herauszufinden, dann geht's mir vielleicht besser. Ein kompletter Unsinn. Das hat nichts mit ihm zu tun. Wenn meine Motivation nicht ist, ich will diese Braut sein, ohne Flecken und Runzeln. Ich will rein und heilig sein. Jesus soll mein ganzes ungeteiltes Herz haben. Alles, was in meinem Herzen ist, alles, was mich bewegt, berührt, soll ihm gehören. Mein ganzes Denken, Fühlen, Wollen gehört ihm. Ich gehöre ihm. Mit allem, was ich bin und habe. So wollen wir das jetzt so zu unserer Grundlage unseres Lebens machen. Zu unserem Lebensziel machen. Wer will das? Steht auf, wer es will. Wir brauchen es da, eine Entscheidung zu treffen. Eigentlich, eine Liebesbeziehung fängt der Bräutigam an mit seiner Braut. Glauben wir ja nicht, wir sind jetzt die, die diese Liebesbeziehung anfangen. Er hat längst angefangen, uns in seine Liebe hineinzunehmen. Wo hat er damit angefangen? Wo? Wann? Wie er am Kreuz für uns gestorben ist. Es gibt ein Lied, welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer, welch ein Mut, als mein Heiland und Erlöser für mich gab sein kostbar Blut. Ewig werde ich ihn preisen. Kennt ihr dieses Lied? Können wir es singen?
Welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer, welch ein Mut, als mein Heiland und Erlöser für mich gab sein kostbar Blut. Ewig werde ich ihn preisen, singe Lob ihm alle Zeit. Kann man je sein Werk begreifen? Ihm sei Dank in Ewigkeit.
Als er dort für mich am Kreuz hing, taten sich die Schleusen auf und die Fluten seiner Liebe flossen in die Welt hinaus.
Ute, du kriegst Unterstützung. Die Hanni kann's.
Okay, super. Danke, Jesus.
Ja. Als er dort für mich am Kreuz hing, taten sich die Schleusen auf und die Fluten seiner Güte schlossen in die Welt hinaus. Singen Lob ihm alle Zeit, kann man je sein Werk begreifen, ihm sei Dank in Ewigkeit. Ewig werde ich ihn preisen, singen Lob ihm alle Zeit, kann man je sei Dank in Ewigkeit.
Ja. Danke, Jesus, dass wir dir gehören, dass du am Kreuz diesen Preis für uns bezahlt hast. Du hast alles durchlitten, ja, alle Verletzungen, alle Krankheiten, alle Nöte hast du ans Kreuz getragen. Du hast dich ans Kreuz schlagen lassen, damit wir geheilt, befreit, wiederhergestellt sind, deine herrliche Braut sind. Durch diesen Brautpreis gehören wir dir, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in unserem Herzen Offenbarung schenkst für das, was du gelitten hast am Kreuz, dass wir endlich kommen, dass wir nicht länger bereit sind in all diesen Bereichen, wo der Feind sich an unsere Wunden kettet, uns drangsaliert, dass wir da nicht länger drin leben, sondern heute herauskommen durch deine Liebe. Erfasse unsere Herzen, kidnappe unsere Herzen, Jesus, dass wir im Herz erkennen, nicht im Verstand, was du getan hast, dass unsere Wunden in deine Wunden hineinkommen, dass wir Gemeinschaft haben mit deinen Leiden und erkennen, du hast durchlitten, was wir heute noch leiden. Jesus, mach uns frei von uns selber, wo wir dran festhalten, um ein Testat zu haben, um Ausreden zu haben, um Rechtfertigung zu haben, so weiterleben zu können. Beende das in unserem Denken, Fühlen und Wollen. Genug ist genug. Und jetzt entscheidet euch, wenn ihr da heraus wollt von ganzem Herzen. Es ist eure Entscheidung. Sagt es ihm. Kein Mensch kann es für euch tun. Entscheidet euch. Es ist heute der Tag des Heils. Es ist heute eine Chance, die vielleicht nie wiederkommt. Und ich sage das echt, weil ich das glaube. Es ist heute ein Tag, wo wir erkennen können, wo uns der Feind gefangen hält. Und ich entscheide, ob ich das wissen will. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wohnt in uns. Er wirkt in uns diese Erkenntnis und Offenbarung. Wenn ich es will, ich entscheide, ob ich in die Tiefen meines Seins mit ihm zusammen gehen will, erkennen will, was mich gefangen genommen hat, was mich festhält. Es ist meine Entscheidung. Und diese Entscheidung heißt, koste es, was es wolle. Sie kostet mich mein altes Leben in diesen Bereichen. Mein altes, bequemes Leben. Mein für mich nett eingerichtetes Leben, um nicht meinem König nachzufolgen. Wir entscheiden, aber die Entscheidung hat Konsequenzen. Und seid jetzt mal echt, wahrhaftig. Singt nicht nur diese Lieder eurem König. Seid da drin, ganz oder gar nicht. Die Zeit der Kompromisse ist vorbei, endgültig vorbei. Die Zeit der Spiele ist vorbei. Seine Braut spielt nicht mit dem Bräutigam, sondern sie folgt ihm nach, wo immer er hingeht. Und das heißt, ich muss frei sein von mir. Ich kann ihm nicht nachfolgen, wenn alles in mir noch auf den Bremsen steht oder Bereiche in mir mich und auch die Wahrheit und auch die Nachfolge ausbremsen. Denkt jetzt nicht an andere Leute, bitte, die ihr kennt. Es geht jeden von uns persönlich an. Es geht auch mich an, weil wenn ich solche Dinge sage, ich komme dran, ich sag's euch. Jesus schont mich nicht. Alles, was wir tun, gell, Axel, ruft er von uns ab. Das wissen die Ältesten, die vorne stehen. Das wissen die, die im Lobpreis ja zum König führen. Wir kommen als Erste dran. Wir werden nicht geschont. Die Frage ist, wollen wir? Koste es, was es wolle. So, und jetzt sagt es ihm. Aber so, dass er es hört, nicht in Gedanken. Das ist kein Reden. Wir reden mit dem Mund und zwar hörbar. Sagt Jesus, wofür ihr euch heute entscheidet. Es ist sehr gut, sich täglich zu entscheiden, wem ich gehöre. ich sage mehrfach, Jesus, ich gehöre dir, meinem Geliebten. Ich singe das auch, wenn es möglich ist, aber ich sage es ihm. Wenn immer ich merke, etwas passiert mit mir, das nichts mit ihm zu tun hat. Wir merken das sehr schnell, wenn wir da Schritte in die Richtung machen. Und wir dann ganz entschieden sagen, wem wir gehören und wohin die Sache jetzt gehört, die mich beschäftigt, die mich umtreibt, die mich gefangen nehmen will. Ihr kennt das. Vielleicht morgens schon beim Aufwachen, abends beim Einschlafen, tagsüber. Irgendwo merkst du, du bist nicht frei, um zu leben. Leben heißt immer im Überfluss leben. Ich habe genug Leben in mir, dass der Nächste vom Überfluss abbekommt und auch zu leben beginnt in Bereichen, in denen er noch nicht lebt. Ich spende Leben. Meine Worte sind Leben und Segen. Und wir merken, da funkt doch immer etwas dazwischen. Wir haben immer Funkstörungen. Nicht von ihm, aber von diesem Feind, der uns abhalten will, der uns auf seine Wege bringen will, der uns so beeinflussen will, dass er die Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben aber auch Bereiche in unserem Leben, wo wir es nicht schaffen, gell? Wo wir uns anstrengen und es gelingt uns nicht. Und diese Bereiche wollen wir heute anschauen. In Jesaja 53, 3 bis 5 steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieses Wort, die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten. Immer wieder haben wir doch keinen Frieden. Ja? In seinem Frieden zu leben, ist so etwas Wunderbares. Und wir kennen alle diese Zeiten, wo sein Friede so stark ist, dass alles andere keine Macht hat. Wo wir mitten im Sturm, mitten im Getriebe, was immer auf uns zukommt, in diesem tiefen Frieden sind. Das ist wie ein Jahr Ferien oder noch mehr. Wir können lange Ferien machen und bekommen diesen Frieden nicht. Aber wenn wir in ihm ruhen können, dann ist alles gut. Und wenn da Dinge sind, die uns immer wieder herausziehen, aus diesem Frieden, immer wieder in Turbulenzen bringen, könnte es sein, dass da keine Vergebung, keine Heilung, kein neues Leben drin ist. Alles das, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat, können wir in diesen Bereichen nicht leben. Es sind Dinge, Ereignisse in unserem Leben, die meistens weit zurückliegen, manchmal sogar, wie wir noch nicht mal geboren wurden im Mutterleib, schon, vielleicht sogar schon bei der Zeugung, dann während der Geburt oder in den ersten Lebensjahren. So dieser Zeitrahmen ist der, die Unwissenheit mit sich bringt. Wir haben keine Ahnung, was da mit uns geschehen ist. Wir wissen vielleicht, wie die Umstände drumherum waren, aber was es mit uns gemacht hat, erkennen wir nicht. Oder doch? Wenn wir die Früchte anschauen, Früchte sind ja Alltag heute. Es heißt ja, an den Früchten werdet ihr die Jünger Jesu erkennen. Sage ich jetzt so. Aber ist doch so. An den Früchten erkennen wir aneinander, was da nicht gut ist. Es stört uns auch, gell? Am anderen. Ja, und wir sagen das auch manchmal, du nervst mich. So die Sprache heute. Meine Enkelin kann das auch mal schnell sagen. Oma, du nervst grad. Ja. Und die Sache ist abgetan. Der andere nervt, ja. Der benimmt sich ja so, dass es mir nicht gut geht. Eben dieses Verhalten in der Kindheit, in diesen ersten Jahren handeln wir nur aufgrund unserer Gefühle. Vielleicht kannst du mal die Folie einblenden. Da sind Bereiche in unserem Herzen, die fühlen sich zwar bis heute gleich an. Also ich habe etwas in meiner Kindheit erlebt, wo ich zutiefst verletzt wurde. Eben in diesem weichen Kinderherz, das dann sofort blutet, weil es weich ist, wenn da eine Verletzung hineinkommt, eigentlich auch um Hilfe rufen will, aber vielleicht noch nicht mal geboren ist, dieses Kindlein. Es wurde ja durch Filme, durch Aufnahmen im Mutterleib, wurden verschiedene Situationen gefilmt, wo dieses ungeborene Kindlein schreit, diesen Mund weit aufmacht. Ein Film heißt Der stumme Schrei. Und das sind Realitäten. Das passiert tatsächlich. Nur niemand hört diesen Schrei. Dann wird dieses Kindlein genau mit diesem weichen Kinderherz geboren und es gibt vielleicht viele verletzende Ereignisse in dieser Kindheit, eben in diesen ersten Tagen, Monaten, Jahren, die abgespeichert sind in diesem Herzen, die immer noch bluten, weil da keine Heilung drin ist. Nicht mal du, niemand weiß, was da mit dir passiert ist, innen drin, äußerlich sicher, vielleicht an den Reaktionen, manchmal verdächtig, aber die Wunde blutet noch, tut noch genauso weh wie damals. Jetzt gehen wir weiter von diesem verletzenden Ereignis in die Situation heute. Vielleicht erleben wir heute eine Situation, die ganz anders ist, wie dieses verletzende Ereignis in der Kindheit, aber die sich exakt genau gleich anfühlt. Die Gefühle, die ja in dieser Verletzung drin sind, dieser Hilfeschrei, diese Not, wird plötzlich aktiv, so wie gestern auch erklärt, dieser Klick, der dann durch diese Festplatte, dieses weiche Herz hat alles registriert, alles aufgenommen. Okay, Situation heute, ähnliche Gefühle und plötzlich kommt das ganze Programm in Aktion. Dein Gegenüber, ob das der Ehemann ist, die Ehefrau, die Kinder, die Verwandtschaft oder die Familie Gottes. Wir bringen ja alles, was wir in der Herkunftsfamilie erlebt haben, vielleicht jetzt in der Familie erleben, in die Gemeindefamilie. Da sind wir ja auch Familie. Wir sind Brüder, Schwestern. Wir haben Väter, Mütter, geistliche Leitung, Älteste. Okay, und plötzlich tritt dieses ganze registrierte Innenleben in Kraft. Keiner weiß, was eigentlich abgeht. Aber wir versuchen denn irgendwo die Sache in Ordnung zu bringen, nach bestem Wissen und Gewissen, weil wir ja Christen sind und uns ja Gottes Wort unterordnen. Eigentlich müsste die Sache funktionieren. Wir haben sein Wort und eigentlich müssten wir Lösungen in seinem Wort finden und es wäre gut. Und all dieses wäre nicht mehr. Ja? Könnte das so zugehen? Ja? Einfach durch sein Wort? Ja? Einfach die Wahrheit jetzt da gegen diese Verletzung bringen? Steht ja sogar, er sandte sein Wort und heilte sie. Ja, wir stehen halt auch noch andere Dinge in der Bibel. Wir wollen die Abkürzung gehen, dass wir nicht noch einmal in diese Nöte hineingehen müssen. Weil das hat so weh getan. Da haben wir auch Beschlüsse gefasst. Nie mehr. Ich werde nie. Oder ich werde. Und all diese inneren Festlegungen, Schwüre und Lügen. Wenn ich dann in diesem Kinderherz beschließe, weil die Not so groß ist und ich ja überleben muss. Und da beschließe ich nur aufgrund von Gefühlen, der Verstand ist nirgends. Da schaltet nicht ein, meine Mutter konnte nicht anders. Und mein Vater war halt Alkoholiker, meine Güte, süchtig, der konnte auch nicht anders. Dieser Rechtsanwalt war nirgends aktiv, sondern nur dieses Gefühl von Verletzung, von nicht gehört, nicht angenommen sein, nicht verstanden sein, nicht geliebt sein, nicht geschützt sein, nicht geborgen sein. All dieses, das so ein ungeborenes Kind schon braucht und auch dann die ersten Jahre. Wenn es nicht da war, wer weiß denn, dass es nicht da war? All dieses, was du gebraucht hättest. Vielleicht bist du ganz früh in eine, wie heißt es bei euch, Krippe? Kinderkrippe gebracht worden. Ich habe gehört, manchmal schon mit 6 Monaten. Mit 6 Wochen. Ehrlich? Okay. Unglaublich. Nicht lebbar. Es wurden Untersuchungen gemacht und da wurden Säuglinge von der Mutter weggenommen und 6 Monate lang bestens ernährt, gepflegt, betreut, aber sie hatten keine Bezugsperson, das heißt keine Liebe. Die Mama war nicht da. 6 Monate ist die Zeit, wo die Bindung mit der Mutter ganz stark sein muss, Punkt. Nicht sollte, muss. Um, ja, diese Geborgenheit, diese Liebe, dieses Sichersein, dieser Schutz, all das, damit es gewährleistet ist. Wenn du da mit 6 Wochen in so eine Kinderkrippe abgegeben wurdest, morgens und am Abend geholt, ja, war das unmenschlich. Und da hast du unglaublich gelitten. Und dieses Leiden, wenn es nicht geheilt ist, hat eine Sprache. Und da wollen wir herausfinden, was wir da in diesem Kinderherzen formuliert haben. Das ist unglaublich, was ein kleines Kind festlegen kann in sich. Und es muss es. Gott hat uns so geschaffen, dass wir einen Überlebensmechanismus haben. Das war nicht unsere Idee. Das war Gottes Idee, weil sonst ja, wäre vielleicht die Hälfte von uns nicht da. Könnte nämlich sein. Wenn dieses Schutzbedürfnis, irgendwo Schutz zu suchen, nicht da wäre und nicht aktiv würde. Wir wissen ja, wenn wir einen Unfall haben und wir sind im Schock, haben wir keine Schmerzen. Die Schmerzen wären so unerträglich, wir könnten sie nicht aushalten. Okay, Schock da, Schmerz weg. Haben wir das erzeugt oder hat Gott das eingebaut? Und diese Dinge sind gut, die dürfen wir nicht verachten. Aber irgendwann werden wir Gottes Kinder. Gott sieht, was wir gelitten haben. Er war bei jedem Schmerz dabei. Keiner von uns hätte das überlebt. Er hat dieses Kindlein umgeben mit seiner Liebe. Er konnte es nicht erreichen, weil ja dieses Kind so in dieser existenziellen Not war. Aber er war immer da. Er hat uns nie vergessen. Nie übersehen. Und so dieses möchte er in die Situation hineinbringen, die uns ohnmächtig gemacht hat. Hilflos gemacht hat. Und bis heute da festhält an diesen Überlebensmechanismen. Da möchte er uns zeigen, wo er ist und wie er hilft und wie er uns da herausliebt, wie er uns heilt. Da möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Wollen wir das auch? Wer ist denn betroffen von dem? Die ersten 6 Monate oder ab 6 Wochen abgegeben worden zu sein in eine Kinderkrippe. Wer weiß das? Keiner von euch? Ja? Ja, kann es sein? Waren eure Eltern Christen? Wer ist dann mit 6 Monaten abgegeben worden in der Krippe? Mit einem Jahr. Ihr wisst es nicht genau, kann das sein? Okay, fragt mal nach. Es wäre gut, wenn ihr das wüsstet. Wir können dann viel konkreter beten. Der Heilige Geist in uns wird uns motivieren, wissen zu wollen, was es mit mir gemacht hat. Er braucht uns dazu. Er könnte uns souverän im Lobpreis heilen. Da sind wir da mit offenem Herzen. Ich bete auch immer darum. Mein Herz schreit zu Gott, heil uns, besuch uns. Komm in die verletzten Situationen hinein, rette uns da heraus. Ich glaube, es wird kommen, es muss kommen. Aber noch sind wir in einer Zeit, wo wir mit ihm zusammenwirken sollen. Ich weiß nicht, bleibt es oder geschieht es denn nur durch Wunder? Ich weiß es nicht. Weltweit geschehen schon sehr viele Wunder. Auch in Kansas City durch den Dienst von Mike Bickel gab es mal eine Erweckungsphase, wo psychisch kranke Menschen, schwerst seelisch Verletzte durch Anbetung, Lobpreis, durch ein Wort der Erkenntnis geheilt und befreit wurden, übernatürlich und gar nicht wussten, was ihnen passiert ist. Die Dinge passieren, leider ist es wieder irgendwo im Moment nicht mehr so stark da, die Salbung ging ein Stück zurück, Aber es war so eine Anzahlung Gottes, was kommen wird. Auch ist es gut, wenn ich weiß, woraus Jesus mich gerettet hat. Weil, wenn ich das weiß, habe ich Erbarmen mit dem Nächsten, der leidet, leidet, leidet. Und ich denke, warum stellt sich der so an? Komm, steh endlich mal auf. Triff Entscheidungen. Du hast das Wort. Und jetzt vorwärts. Stell dich nicht so an. Das ist dem Herrn nicht würdig. Ja, aber manchmal, es gibt echt Situationen, wo wir nicht anders können. Wir verdrängen Erinnerungen ins Unbewusste, ins Unterbewusste, weil dann können wir leben. Interessanterweise, in der Nacht wird unser Unterbewusstsein oft aktiv. Wir haben manchmal Träume, wo wir sagen, so einen Blödsinn habe ich geträumt, so einen Unsinn. Aber irgendwo im Traum ging es uns gar nicht gut. Da waren Ereignisse, die wir nicht verstehen konnten und die wir dann einfach tagsüber wieder ausklammern. So morgen, so ein Blödsinn, Jesus. Das kann nicht von dir sein. Aber unsere Seele hat auch eine Sprache. Und die will dann sagen, wie es ihr geht. Sich mal melden, ernst genommen werden. Die Verletzung beginnt zu reden. Wir sagen, wenn das Herz das Maul auftut. Manchmal passiert es tagsüber und wir sagen etwas, das wir besser nie gesagt hätten. Wir verraten uns durch irgendetwas. Kennt ihr das? Ihr hofft, der andere hat es nicht gehört, weil muss ja schnell wieder weg, abgedrückt werden. Hat ja mit mir nichts zu tun. Wer hat denn Träume, die unsinnig sind, keinen Sinn geben, aber immer wieder kommen und komische Botschaften sind? Frag doch mal, Heiliger Geist, was redet da in der Nacht? Kannst du mir Offenbarung geben, was es mit mir zu tun hat? Dinge, die ich tagsüber nicht bewältigen kann und halt dann mit in den Schlaf nehme, die wollen bewältigt werden. Und zwar manchmal bis an die Wurzeln, nicht nur an dieser Oberfläche. Weil dann irgendwo ist der Multipack so groß, dass meine Nächte nicht mehr erholsam und erquickend sind. Sondern ich am Morgen müde bin, wie abends, wenn ich ins Bett gehe. Wer erlebt denn das? Wer ist am Morgen müde? Ihr müsst euch nicht schämen, ich bin's auch manchmal. Vor allem dann, wenn ich über die Sache hinweggehe und denke, die hat mit mir nichts zu tun. Und ich bete das Ding weg. So, Jesus, ich gebe es dir ab und Feind, du lässt mich los, du gibst mich frei. Du hast keinen Teil an mir. Aber in der Nacht findet der was. Hängt sich dran und stellt diesen Krimi ein. Okay? So, ihr wisst, es ist Vergangenheit. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt noch kurz diese Lebensjahre durch. Und dann schauen wir unser reaktives Verhalten an. Die Zeugung kann die Ursache sein. Vor allem, wenn es etwas war, das mit Angst besetzt war. Natürlich Vergewaltigung, all diese Bereiche auch, wo keine Liebe drin war, vielleicht ein betrunkener Vater, eine ausgelieferte Ehefrau, also Mann-Frau, was immer da auch eine Rolle gespielt hat, da wird der Geist von diesem gezeugten Kindlein geprägt und wir nennen das einen schlummernden Geist. Seine Person ist im Geist nie wirklich wach. Versucht, die Dinge im Geist zu erkennen, aber irgendwo ist da wie eine Fehlschaltung. Schwangerschaft, wenn da Abtreibungsgedanken waren in der Mutter. Vielleicht warst du das dritte Kind in einer Zeit, wo kein Geld da war, wo alles ungünstig war, was immer die Umstände waren. Du solltest nicht gezeugt worden sein, dich sollte es besser nicht geben. Ängste der Mutter waren da, warum immer. Streit war zwischen den Eltern. Es war einfach keine günstige Gelegenheit für dich aufzuwachsen in diesem Mutterleib. Es war keine Atmosphäre zu Hause, wo du dich wohlfühlen konntest. Und da entsteht schon dieser Lebensstress. Nicht zu wissen, habe ich da einen Platz, wo ich leben kann? Da kommt schon diese ganze Unsicherheit in dieses weiche Herz hinein. Dann diese Umstände bei der Geburt. Ich dachte, die werden immer besser, aber ich habe neuzeitlich Dinge gehört, die fast in die früheste Vergangenheit gehören, je nachdem, wo der Ort ist, wo du dieses Kindlein zur Welt bringst und wer damit beteiligt ist. Welche Hebamme, welcher Arzt, können da auch bis heute Dinge passieren, die es nicht geben durfte. Da ist in Süditalien eine Mutter gestorben, sie hat ihr Kindlein geboren und während der Geburt sind Verletzungen passiert und Tage später ist sie daran gestorben. Dürfte nie passieren. Aber weil da Dinge passieren, die wir nicht in der Hand haben, wir sind ja dem Geschehen ausgeliefert und je nachdem, wie sensibel die Hebamme, der Arzt, wer immer beteiligt ist, damit umgeht, so geht's der Mutter gut, aber es ist ja vor allem dieses Kindlein, das zur Geburt kommt, betroffen. Ganz oft ist auch die Nabelschnur um den Hals und dieses Kind, die Herztöne werden ja ständig aufgenommen und dann entsteht ein Abfall dieser Herztöne und dieses Kind muss sofort und jetzt geboren werden. Also wird Gewalt angewendet. Ich habe gehört, da werden auch Dinge getan, es wird sich auf dem Bauch der Mutter gekniet und dieses Kind herausgedrückt, damit es lebt. Das sind lebensrettende Maßnahmen. Es ist wahrscheinlich auch nötig. Ich kann es nicht beurteilen. Aber was es mit dem Kind macht, ist auch nicht zu beurteilen. Meine älteste Enkelin wurde so geboren, eben, sie musste, mein Sohn war ja dabei, er hat gesehen, ihre Herztöne fallen ab. Er ist rausgerannt in den Gang. Die Ärztin kam, Gott sei Dank, sofort. Und hat sich dann ja da drauf gedrückt. Und das Kind war sekundenschnell da. Anina, wenn es ins Flugzeug ging, hatte sie unglaubliche Ängste, konnte man nicht einsortieren, woher die kommen. Wenn ein Flugzeug startet, kommt ja dieser Druck, ihr kennt es, gell? Kommt so ein Druck auf dich. Wenn alles okay ist, macht das nichts mit dir. Aber sie hat dann geschrien, ums Leben geschrien. Es hat sich so ähnlich angefühlt. Das ist so ein Beispiel. Sie war sie war schon Kind, war sie vielleicht 8 Jahre, wo sie das erste Mal geflogen ist. Also sie hätte es ja mit dem Verstand einordnen können, aber sie wusste ja gar nicht, was ihr passiert. Oben auf Flughöhe war alles gut, aber eben dieser Stress, dieses Nichtwissen, was passiert mir, diese Lebensängste, da ging es ja um Leben und Tod. Und da kann auch ein Geist des Todes einziehen. Das heißt, das Kindlein merkt, ich kriege keine Luft mehr, hat Todesängste. Und der Feind benutzt solche Situationen und kann da hineinkommen. Muss nicht sein, aber kann sein. Und du kämpfst immer, um zu leben. Und das Leben ist nur schwer. Da könnte so ein Grund vorhanden sein. Brutkasten, Früher war das so, ich kenne einige Menschen, wie alt sind die jetzt? So um die 40. Damals wurde ein mit 7 Monaten geborenes Kind der Mutter weggenommen, in diesen Brutkasten gebracht, die Mutter nach Hause geschickt. Die hatte keinen Teil mehr, auch der Vater nicht, an diesem Kind, bis dieses Kind nach Hause konnte. Je nachdem, wie lang es ging. Wenn es 2 Monate ging, im schlechtesten Fall, war das die Zeit, die dieses Kind total zerstört hat. Und zwar mit so einem Kind wird alles gemacht, damit es überlebt. Es wird versorgt, wie es sein muss. Aber es wird Tag und Nacht gestört. Es hat nie die Ruhephase, die es im Natürlichen hätte, wenn alles gut gegangen wäre. Und dann wird so ein Mensch erwachsen und hat all diese Probleme. Sein Kind wurde nie geschützt, hat keinen Schutzraum gefühlsmäßig, keine Sicherheit, kein Vertrauen entwickeln können. Und dann ist dieses Leben, das so einem erwachsenen Menschen viel abverlangt. Und so ein Mensch versucht, das Beste zu bringen und ist ständig diesem, wenn es nicht geheilt ist, ausgeliefert. Alle wollen etwas von mir. Lass mich endlich mal in Ruhe. Lebt immer am Existenzminimum. Überlebt nur. Und weiß gar nicht, was ist eigentlich mit mir los. Ist immer so in den Anfängen eines Burnouts. Gefühlsmäßig. Alles ist zu viel. Hat all dieses nicht, was da geschehen hätte müssen. Heute, Gott sei Dank, ist es so, dass die Mutter und der Vater kommen müssen. Ich hoffe, auch bei euch ist es so. Super. Und da wird dieses Kindlein auf die Brust gelegt, hat täglich Körperkontakt, hat diese Liebe, hört Mama und Papa und ist geborgen. Also es ist praktisch, wenn die Eltern das gut machen, nimmt dieses Kind keinen Schaden. Das Beste ist, Lobpreis da einzuspielen in diesen Brutkasten, wenn der heute noch so heißt. Ich kenne eine Mutter, die hat es getan. Die ist eine Lobpreiserin. Ihr Kind kannte ihre Stimme. Sie hat eine CD dorthin gebracht. Die haben die Tag und Nacht eingespielt. Die ist vor 7 Monaten geboren. Hätte keine Chance gehabt, normal sich zu entwickeln. Ja, sie haben gesagt, Augen, Ohren, glaube ich, weiß nicht was alles, eventuell Lunge noch, werden nicht, ja, gesund sein. Dieses Kind ist total gesund. Es war immer eben in diesem Lobpreis wie bei der Mama im Bauch. Die ersten Lebensjahre hatten wir eigentlich schon, wie immer die waren. Die ersten 6 Monate sind die wichtigsten. Wenn da diese Bindung zur Mutter nicht waren, ist Mangel dein ständiger Begleiter. Auch dieses Suchen nach Liebe. Und wenn wir als Erwachsene nach Liebe suchen, das Angebot heute ist sehr groß. Wir kommen ganz schnell in Verführung hinein. Und der Feind hat da eine offene Tür. Weil die Suche ist die offene Tür. Und er lockt uns an diese falschen Orte. Auch ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Etwas stimmt nicht in mir. Und so versuche ich eben, es jedem recht zu machen. Adoptierte Kinder, einige von euch haben solche, oder Pflegekinder, ihr wisst auch, was es heißt. Du investierst, du gibst, du liebst, aber irgendwo kommt immer wieder Mangel durch und du füllst noch mehr ein. Aber wenn dieses, was da so verletzt ist, geheilt ist, dann wird das auch gut. Die ersten Schuljahre sind auch sehr einschneidend für uns. Es gibt sehr gute Lehrer und Lehrerinnen. Es gibt leider auch weniger gute. Je nachdem, wie auch die Mitschüler sind, was du auch von zu Hause mitbringst. Jeder von euch weiß, wie die Schuljahre waren, welche Kämpfe du da hattest. Vielleicht wurdest du immer wieder gehänselt oder geschlagen, ausgelacht, was immer. Oder du warst der Kämpfer, der sich durchgeboxt hat und schneller war wie die anderen, um durchzukommen. In den Schuljahren kommen auch Grenzverletzungen zum Vorschein. Gute Lehrer erkennen das und suchen das Gespräch mit den Eltern. Da geschieht viel Gutes, wenn zwischen Lehrern und Eltern etwas zusammenkommt. Wenn die zusammenarbeiten und der Lehrer will echt das Beste für das Kind, ist große Hoffnung, dass da etwas aufwachsen kann, was in den ersten Jahren versäumt wurde. Die Pubertät ist nochmal die gleiche Zeit wie die ersten 2 Jahre der Kindheit. Sollten die ersten 2 Jahre schlecht verlaufen sein, hat Gott das so geschaffen, dass in der Pubertät in dieser Zeit nochmal alles wieder gut gemacht werden kann. Also wenn die Eltern Christen sind, erkennen, okay, ja, das passt genau, da hat unser Kind gelitten, wir wollten das nicht, jeder will die besten Eltern sein, vor allem wenn wir Christen sind. Aber da können wir durch Annahme, durch diesem Teenie-Kind Verständnis geben, es wirklich hören wollen, ernst nehmen wollen, verstehen wollen, die Zusammenhänge, die vielleicht als Vorwurf kommen und du bist blöd und du regst mich auf und ich hasse dieses und ich hasse jenes, was da oft rauskommt. Manchmal kann es Ärger sein, der von der Schule oder Schulkollegen oder was immer mitgebracht werden kann. Aber es ist gut, den Absender zu ermitteln. Weil manchmal sind wir dazu geneigt zu denken, okay, das Leben draußen ist halt hart, aber ich als Mutter und Vater habe damit nichts zu tun und wir stellen dieses rebellierende Kind, Teenie-Kind einfach ab und sagen, du, also jetzt mal so nicht zu Hause. Es ist gut, den Absender zu vermitteln. Es kann sein, es ist eine Sache, die in der Kindheit, die ihr als Eltern übersehen habt, wo dieses Kind unglaublich gelitten hat. Und dieses jetzt, weil ein Teenie ist heute Kind, morgen erwachsen. Eine Stunde Baby, die nächste Stunde weiß es alles besser wie du. Und in diesen Schwankungen drückt dieses Kind aber auch immer wieder mal durch, es meldet sich. Vielleicht so in dem Benehmen eines Erwachsenen, aber im Pulverfass eines Kindes. Eltern, die wissen wollen, was geht da ab, der Heilige Geist wird euch zeigen, ob es heute etwas ist, das ihr klären müsst, oder in der Vergangenheit. Seid in allem abhängig von ihm. Da kann vieles wieder gut gemacht werden. Und es ist so eine Chance, die Gott uns gibt. Beruf, ihr wisst es alle, dieses Mobbing. Nur weiß ich auch eines durch viele Gespräche. Mobbing ist manchmal die bittere Wurzel, die da die Botschaft bringt. Ihr werdet mich auch wieder fallen lassen. Und die Kündigung, der Chef schreibt irgendwann eine Kündigung und weiß gar nicht, was er tut. Vielleicht bist du einer der besten Mitarbeiter und du gibst alles, was du hast und du weißt, ich arbeite korrekt. Und plötzlich wirst du gemobbt. Der Feind findet, wenn eine bittere Wurzel sendet, da kommen wir jetzt in dieses Thema, vielleicht tiefer erst heute Abend. Aber wenn da Dinge in deinem Leben geschehen, die sich immer und immer wiederholen. Das heißt, es hat das eine Ereignis mit dem anderen nicht exakt etwas zu tun, aber es fühlt sich in dir gleich an. Es ist einfach Unrecht, Ungerechtigkeit. Du weißt, da wird mir etwas angetan, das ich nicht verdient habe. Wir reden denn auch so. Das habe ich wirklich nicht verdient. Ich habe alles getan, was ich konnte und noch mehr. Und nach bestem Wissen und Gewissen habe ich meine Arbeit gemacht. Und da gibt es nichts, was mir unterstellt werden kann. Kennt ihr das? Wer kennt es denn? Und trotzdem werden dir Dinge unterstellt. Ja, genau. Und das ist Unrecht, und zwar meistens erlittenes Unrecht in diesem weichen Kinderherzen. Ein Kind in der Anlage wird geboren mit einem Gerechtigkeitssinn, der von Gott kommt. Weil er ist unser Vater. Er hat uns geschaffen vor Anbeginn der Welt. Er hat seine ewigen Pläne in uns hineingebracht. Und diese ewigen Pläne brauchen es, Gerechtigkeit zu leben. Wir wissen auch, dass durch diesen Sündenfall wir alle da hineingekommen sind und dieses Unrecht, diese Ungerechtigkeit unser Leben am allermeisten quält. Ich habe mal für mich einen Test gemacht auf der Gefühlsebene und ich habe gemerkt, wo ich am allermeisten bis heute leide, ist es, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn Unrecht geschieht, in Situationen, wo Gottes Gerechtigkeit hineinkommen muss. Aber verletzte Menschen handeln nach ihrem eigenen Gerechtigkeitssinn, wenn sie nicht geheilt sind, und der hat nichts mit Christi Sinn zu tun, aber auch gar nichts. Weil aus diesen Verletzungen heraus suchen wir eine Gerechtigkeit, die nicht in ihm ist, sondern in uns angelegt ist, für uns. Die ist denn nicht im Reich Gottes etabliert, dass da Gerechtigkeit sein kann und wir in dieser Gerechtigkeit Gottes leben können, sondern wir kämpfen für Recht und Gerechtigkeit. Ich war so eine, bin's manchmal noch, versuche dann schnell in Gottes Gerechtigkeit zu kommen, weil ich verliere diesen Kampf. Ich verpuffe dann Kräfte, die ich eigentlich gar nicht habe. Wir können nie um Recht und Gerechtigkeit kämpfen. Aber je mehr Unrecht wir in der Kindheit erlebt haben, je mehr da noch in uns ungeheilt ist, desto mehr kämpfen wir. Ich habe dann alle Filme damals, wie Fernsehen es plötzlich gab, angeschaut. Da gab es immer wieder Filme, die Geschworenen, kennt ihr die? Ich glaube, die 10 oder 12 Geschworenen. Ja, und die habe ich, und wenn sie wieder kamen, noch einmal und noch einmal. Weil da wurde, war dieses Urteil endlich Gerechtigkeit. Weil viele waren da beteiligt. Viele haben gerungen drum. Was ist in diesem Fall gerecht? So, und eines Tages habe ich erkannt, ich habe diese eingebaute Gerechtigkeit à la Ute. Und zwar war da ein Tag, wo der Heilige Geist mich in so eine tiefe Buße geführt hat, meiner Mutter gegenüber. Und plötzlich kam da eine Person in mir hoch, die Mörderin war und die die Mutter quälen wollte, das heißt, so lange, wie ich gelitten habe. Aus meinem Mund kam heraus Anklage, Vergebung, nein, sondern sie soll genau so lange leiden, wie ich gelitten habe, und zwar 50 Jahre Folter. Kam aus meinem Mund heraus. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Ich habe Jesus gehört. Er hat mir vergeben, und zwar alles. Er hat mich herausgerettet aus all dieser Unvergebenheit, mich versöhnt mit dem Vater. Und da war so ein Pulverfass in der lieben, netten, angepassten, harmoniesüchtigen, jedem alles recht machen wollenden, nur freundlichen Ute. Kein Mensch hat das mir angesehen. Und ich hatte keine Ahnung, was da drin war. Aber Satan mit seinen Machenschaften kettet sich an diese Verletzungen unserer Kindheit. Und er inszeniert diesen ganzen Terror in deinem Herzen, in deiner Seele und hält dich gefangen, und zwar so lange, bis dieses Unrecht ans Kreuz kommt. Diese Verletzung durch Jesus geheilt wird. Auch dieses Gift der Bitterkeit herauskommt. Auch ich endlich aufgeben darf. Es ist so ein Bedürfnis in uns, nicht richten, nicht verurteilen zu müssen. Solange wir richten und verurteilen, eben die Personen, die uns damals so schwer verletzt haben, dass es heute noch blutet, wir eben innere Schwüre, Festlegungen gemacht haben, bitter geworden sind, wenn wir da herauskommen dürfen, ich sag's euch, wie das aus meinem Mund draußen war, was ich meiner Mutter wünsche. Ich habe angefangen zu leben. Jesus hat diesen Raum der Rache und der Vergeltung bekommen. Ist das nicht wunderbar? Ute kann ganz schnell in diesen Schutzraum zu Jesus kommen und sagen, du Jesus, du sagst in deinem Wort, der, der von keiner Sünde wusste, wurde für mich zur Sünde gemacht, damit ich in ihm Gottes Gerechtigkeit bin. Gottes Gerechtigkeit, Jesus lebt in mir. Und dann kann ich in diese Gerechtigkeit so richtig mich bergen und kann sagen, vergib mir, Jesus. Ich habe verurteilt, ich habe gerichtet. Und ich sage es immer ganz konkret, was? Jesus vergibt Sünde und keine Überschriften. Wisst ihr das? Auch keine Erklärungen. Das hat mich so geärgert und ich konnte nichts anders und eigentlich kann ich nichts dafür. Ausreden. Ausreden sind mit Lügen vollgepackte Sünden. Ausreden. Ich rede mich aus der Sache raus. Ich kann nicht anders. Nein, wenn ich komme, Jesus, ja, ich komme zu dir und jetzt kämpf du für Recht und Gerechtigkeit in meinem Leben. Er hat versprochen, dass er für die, die Unrecht leiden, kämpfen wird. Ihnen Recht und Gerechtigkeit verschaffen will. Warum haben wir so viel Ungerechtigkeit? Weil wir selber uns Recht schaffen wollen. Die eigene Gerechtigkeit immer wieder durchziehen wollen. Ich weiß, dass ich Recht habe. Also ich weiß es immer, wo ich Recht habe. Ist ja einfach. Der andere ist meistens im Unrecht. Ist doch so. Ich habe doch einfach Recht. Eigentlich müssten wir lachen drüber. Eigentlich kann es gar nicht so sein. Kompletter Unsinn. Und ich sag's dir, dein Leben ist einfach nur hart in deiner Gerechtigkeit. Schnell wächst da Selbstgerechtigkeit heraus. Selbstgerechte Menschen, ich sag's dir, mit denen willst du keine Gemeinschaft haben. Das ist so ungemütlich. Da fühlst du dich nicht wohl. Du kannst nicht leben mit einer selbstgerechten Person. Die nimmt dir die Luft zum Atmen. Amen. Wollt ihr Hausaufgaben machen heute Nachmittag? Wer will es? Wer hat Zeit? Eine Stunde reicht, nicht? Wer hat eine Stunde heute Nachmittag Zeit? Nicht alle? Okay. Die anderen können es nachher machen. Genau, am Montag oder wenn immer. Aber schreibt mal die Aufgabe auf. Die, die es heute machen, haben den Vorteil, dass wir vielleicht heute Abend schon beten können für die Sache. Versteht ihr das? Weil was auf dem Zettel steht, da können wir konkret beten. Was dort nicht draufsteht, können wir nicht angehen. Wir sind nicht bereit, Dinge zu beten, wo du nicht weißt, wofür du Gebet willst. Weil das stiehlt uns die Zeit. Okay? Ist das in Ordnung für euch? Schreibt, so macht zu Hause denn ein A4-Blatt. Nehmt es vielleicht so. Die erste Rubrik, Gefühle. Und dann schreibt ihr da in diesem Bereich die Gefühle, die ihr so die letzten Tage hattet. Letzten Tage und vielleicht Wochen. Könnt ihr euch erinnern, welches Gefühl immer wieder mal durchgedrückt hat? Ungefiltert aufschreiben, nicht zensieren, dieses Gefühl darf ich aber nicht haben. Ein Christ hat keinen Hass. Alle Gefühle unbeschönigt aufschreiben. Nächste Rubrik. Ich frage den Heiligen Geist, was habe ich aufgrund dieser Gefühle für Dinge geglaubt? Vielleicht sagst du noch nicht Lügen, weil in dir fühlt sich es als Wahrheit an. Was habe ich aufgrund dieser Gefühle geglaubt? Weil da ist ja etwas, das sich formuliert aufgrund dieser Gefühle. Aufschreiben. Und die dritte Rubrik. Du erkennst dann vielleicht, das sind eigentlich Lügen. Im Wort Gottes steht ganz etwas anderes, weil ihr kennt das Wort. Das ist der Vorteil dieser Sache. Menschen, die das Wort Gottes nicht kennen, haben in diesen Bereichen keine Chance. Okay, und dann könnt ihr beten. Heiliger Geist, was habe ich aufgrund dieser Lügen für Festlegungen gemacht? Der Heilige Geist weiß es. Seid einfach online. Geht irgendwo, wo ihr ungestört seid, hin. Und er will euch helfen. Er hat doch viel das größere Interesse wie ihr, dass ihr frei werdet. Er, der Heilige Geist, ist der, der die Braut zubereitet und schön macht und alles in unserem Innern ans Licht bringt, nicht länger will, dass es im Dunkel bleibt. Hat da jemand noch eine Frage dazu? Ist es klar? Super. Viel Freude an den Aufgaben. Und viel Durchhaltevermögen und seid wirklich beim Heiligen Geist. Versucht keine Selbstanalyse zu machen, die bringt nichts. Sondern, ja, fragt, er wird antworten. Und schreibt einfach alles auf, was ihr habt. Wenn vielleicht keine Festlegung ihr erkennen könnt, wir helfen euch heute Abend, okay? Im Hebräer 12,15 ist die Grundlage für eine bittere Wurzel, was sie verursacht. Es ist gut, wenn ihr dieses Wort vorher lest, damit ihr versteht, was mit euch geschieht. Okay? Weil, dann erkennen wir, ja, das Wort Gottes sagt es und ich bin jetzt gehorsam und will wissen, was in mir vergiftet ist, wo ich bitter bin, wo ich verurteile, um da herauszukommen in die Freiheit, gell, Uwe? Du strahlst mich so an. Ich liebe es, wenn du strahlst. Ja.